Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Miriam Kitt. Herzlich willkommen. Serienfans wissen sofort, was es ist. Die Titelmelodie von Game of Thrones. Nach 2 Jahren Abstinenz geht heute das internationale Medienereignis in die nächste und finale Runde. Es erzählt vor allem die Geschichte von einer düsteren, einer martialischen Welt. Einer Welt, in der sich jeder und jede selbst der Nächste ist. In der es nicht darum geht, die Welt besser zu machen, sondern einfach darum, sich an der Macht zu halten. Zyniker könnten meinen, dass diese Weltanschauung ziemlich gut zu der Weltanschauung passt, die en gros in der deutschen Nachrichtenberichterstattung vermittelt wird. Zu wenig Konstruktives, zu wenig Lösungsorientiertes spiele dort eine Rolle, meinen Kritiker. Die Tagesthemen halten dem nun eine neue Serie zu lösungsorientiertem Journalismus entgegen. Lösungsfinder heißt sie. Und darüber konnte ich vor der Sendung mit Markus Bornheim sprechen, einem der Chefredakteure von ARD Aktuell. Ich habe ihn zunächst gefragt, warum die Tagesthemen mit dem lösungsorientierten Journalismus so lange gewartet haben.
Das ist eine gute Frage, weil wir natürlich sehen, dass wir sehr viel kritisiert werden in letzter Zeit. Da haben wir ein Stück weit drauf reagiert, vielleicht ein Ticken zu spät, weil der Constructive Journalism wird ja seit ungefähr 10 Jahren diskutiert. Mich hat vor allen Dingen fasziniert, diese kleine Variante, den Solution Journalism zu stärken. Solution deswegen, also lösungsorientierten Journalismus, weil man für eine ganz konkrete Frage aus dem Alltag eine Lösung präsentieren kann. Das ist, glaube ich, noch was anderes als der Constructive Journalism, wo man sich als Journalist in den Bereich begibt, wo man fast schon Aktivist ist. Und wir wollen konkrete Lösungen für Alltagsprobleme darstellen. Und deswegen fand ich diesen Ansatz besser als den Constructive Journalism, der ja schon seit einiger Zeit diskutiert wird.
Was können die Zuschauerinnen und Zuschauer denn vom Lösungsfinder erwarten? Wie soll das neue Format genau aussehen?
Also wir starten heute Abend mit dem ersten Beitrag. Da geht es konkret um Hebammenmangel. Und wir haben uns ein Hamburger Modell angeguckt, wo sich Hebammen selbstständig gemacht haben und haben so dazu beigetragen, dass ganz viele junge Frauen, die Hebammenausbildung machen wollen, sich bei ihnen beworben haben. Und die bilden zusammen eine Art GmbH und rechnen das eigenständig mit dem Krankenhaus hier in Altona, Hamburg-Altona ab. Und so bildet sich daraus eine ganz konkrete Lösung für dieses Problem Hebammenmangel.
Das war jetzt schon ein Beispiel. Gehen wir mal aufs Grundsätzliche. Probleme treten nämlich sofort auf, aber Lösungen, die brauchen oft Zeit. Oft kennt man sie schlicht einfach nicht direkt. Und das ist gerade im schnellen Nachrichtengeschäft eine große Herausforderung. Wie gehen Sie mit diesem Problem denn um?
Also wir haben ganz konkret gesagt, dass wir nicht eine Idee haben wollen, wo jemand sich am grünen Tisch mal ein paar Gedanken gemacht hat, wie er das Problem lösen kann und dazu einen schönen Businessplan aufgemalt hat, sondern unser Ansatz war, diese Problemlösung muss schon eine gewisse Zeit funktionieren und sie muss erste Ergebnisse haben. Und da sind eben, wie gesagt, die Hebammen ein ganz konkretes Beispiel dafür, dass es eben funktioniert. Was wir damit stärken wollen, ist eine Diskussion in der Zivilgesellschaft, wo man dann einfach am Ende auch sagt, wir haben ein Problem, Hebammenmangel. Es gibt bereits die Lösung, die funktioniert jetzt in diesem Fall. Dann lasst uns an dieser Lösung doch mal weiter politisch orientiert diskutieren.
Das heißt, wie kann man sich die Arbeit beim Lösungsfinder vorstellen? Eine Agenturmeldung ploppt auf, zack, und man setzt sich an die Arbeit und versucht, einen lösungsorientierten Bericht zusammenzustellen oder wird das langfristiger geplant?
Nein, das wird bei uns langfristiger geplant und dann arbeiten wir sehr stark mit den Landesrundfunkanstalten zusammen und die gehen los und müssen ganz, ganz lange recherchieren, weil was wir nicht machen wollen, ist einfach nur irgendwelche tollen PR-Meldungen rosarot anmalen. Mhm. Und deswegen sagen wir auch immer, ist sozusagen der lösungsorientierte Journalismus die kleine Schwester des investigativen Journalismus.
Wird die neue Serie denn auch Rückwirkungen auf das Gesamtprogramm haben, sodass in allen Nachrichtenbeiträgen auch ein konstruktiver, lösungsorientierter Teil integriert wird?
Also für die Tagesthemen werden wir es, wie gesagt, probieren. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es auch ein Stück weit Grenzen haben wird. Also eine Tagesschau um 20 Uhr mit einem lösungsorientierten Journalismus kann ich mir derzeit nicht vorstellen. Wir werden das ausweiten in die Social-Media-Kanäle. Wir werden auf der Seite bei tagesschau.de die Beiträge anbieten. Da wird es funktionieren. In einer ganz klassischen Tagesschau-20-Uhr-Sendung sehe ich den ehrlich gesagt nicht. Da sind wir bei den Tagesthemen ein bisschen flexibler, was das angeht.
Die Serie ist ja jetzt erstmal auf 2 Wochen angesetzt. Warum nur so kurz?
Weil wir erstmal schauen müssen, wie viel Aufwand brauchen wir eigentlich dafür, dass beispielsweise jede Woche einen Lösungsfinder präsentieren zu können. Wir gucken auch mal, wie das unsere Zuschauer, wie die darauf reagieren. Vielleicht sagen die am Ende auch, wow, wenn ich die Tagesthemen gucke, dann möchte ich aber über den Tag informiert werden. Also es ist ein Stück weit ein Experiment. Wir müssen mal gucken, wie wir das mit den Kräften der Landesrundfunkanstalten hinbekommen.
Markus Bornheim, einer der Chefredakteure von ARD aktuell, über die neue Tagesthemenserie zu lösungsorientiertem Journalismus. Lösungsorientiert und konstruktiv. Ob diese Begriffe auch auf die im EU-Parlament verabschiedete EU-Urheberrechtsreform passend, beschreiben, das ist ziemlich umstritten. Heute bekam die Reform auch im EU-Ministerrat die entscheidende und finale Zustimmung. Paul Vorreiter aus Brüssel.
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat in Luxemburg die EU-Urheberrechtsreform als deutsche Vertreterin final auf den Weg gebracht. Hätte sich Deutschland bei der Abstimmung am Vormittag enthalten oder gegen das Vorhaben gestimmt, wäre keine ausreichende Mehrheit zustande gekommen. Die Bundesregierung hat ihrer Zustimmung allerdings eine Protokollerklärung beigefügt. In der geht es unter anderem um den umstrittenen Artikel, mit dem kommerzielle Plattformen grundsätzlich haftbar gemacht werden sollen für die urheberrechtlich geschützten Inhalte, die ihre Nutzer hochladen, zum Beispiel Musik oder Video. Gegner dieses Artikels 17, ehemals 13, befürchten, dass Erkennungssoftware notwendig würde, um diese Inhalte noch vor dem Upload zu filtern. Diese Technologie sei allerdings fehleranfällig und würde auch Inhalte sperren, die gar nicht geschützt sind. Die Bundesregierung erklärt, ihrer Ansicht nach fielen bestimmte Plattformen nicht unter den Artikel. Das seien zum Beispiel Dienste wie Wikipedia, Blogs und Foren, Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Special-Interest-Angebote ohne Bezüge zur Kreativwirtschaft sowie Start-ups. Die Mitgliedstaaten haben 2 Jahre Zeit, die Regeln in nationale Gesetze zu übersetzen. Das bedeutet, die Diskussion über die Ausgestaltung und ob Upload-Filter verhindert werden können, verlagert sich aus Brüssel und Straßburg in die europäischen Hauptstädte.
Über die heute im EU-Ministerrat final verabschiedete EU-Urheberrechtsreform, Paul Vorreiter aus Brüssel. Wer ein autoritäres Regime aufbauen und die Axt an die Demokratie anlegen will, der macht sich im ersten Schritt traditionell daran, den freien Journalismus abzuschaffen oder zumindest einzuschränken. Reporter, die sich mit Meinungsfreiheit und Menschenrechten beschäftigen oder über die Rechte von Frauen oder Minderheiten wie Schwulen und Lesben berichten, sind in einem solchen System ganz besonders ungern gesehen. Einer von diesen Reportern ist der Türkei-Vorsitzende von Reporter ohne Grenzen, Erol Önderoğlu. Seit mehr als 20 Jahren kämpft er in der Türkei für die Pressefreiheit und schreibt zudem für das unabhängige türkische Online-Portal Biyanet. Gemeinsam mit über 30 weiteren Journalistinnen und Journalisten steht Önderoğlu wegen der Teilnahme an einer Solidaritätskampagne für die inzwischen geschlossene pro-kurdische Tageszeitung Özgür Gündem seit nunmehr 2,5 Jahren in Istanbul vor Gericht. Der Vorwurf: Terrorpropaganda. Heute ging der Prozess gegen ihn weiter. Das Urteil wurde abermals vertagt. Kurz vor der Sendung konnte ich mit Erol Önderoğlu sprechen und ich habe ihn zunächst gebeten, mir seine Eindrücke vom heutigen Prozesstag zu schildern, bei dem er sich das erste Mal seit über 2 Jahren vor Gericht selbst ausführlich zu den Anschuldigungen äußern konnte.
Of course, it was a relief to appear at the court and get this opportunity to express myself.
Es war natürlich eine Erleichterung, vor Gericht zu stehen und die Möglichkeit zu bekommen, mich dort zu äußern. Ich wollte sicherstellen, dass das Gericht versteht, dass es legitim ist, Kollegen beizustehen. Und das im Namen von Medienvielfalt, dem Respekt gegenüber politischen Werten und journalistischer Praxis. Ich habe diese solidarische Kampagne symbolisch unterstützt. Ich war in der Türkei nur Vertreter der Reporter ohne Grenzen. Ich war kein Chefredakteur des Magazins, dessen Unterstützung Sie mir vorwerfen. Ich erwarte allerdings nicht, dass das Gericht auf mich hören wird, denn die heutige Rechtsprechung wird von der Politik extrem beeinflusst und motiviert. Ich denke, dass das Gericht von der Regierung klare Anweisungen bekommt. Es hat gar nicht die Möglichkeit, meine Rechte zu verteidigen.
Beschreiben Sie uns doch noch einmal, worum es genau bei dieser Solidaritätsaktion für die pro-kurdische Tageszeitung Özgür Gündem damals ging.
2 years ago, this pro-Kurdish newspaper launched a campaign to denounce judicial harassment.
Vor 3 Jahren hat diese pro-kurdische Zeitung eine Kampagne gestartet, um die Schikane gegen die Zeitung anzuprangern. Fast 100 Journalisten, Gewerkschafter, Autoren und Intellektuelle nahmen an dieser Solidaritätskampagne teil. Einer von ihnen war ich. An dem Tag, an dem wir bei der Staatsanwaltschaft erschienen, wurden wir verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Sie haben uns für die Inhalte der Zeitung verantwortlich gemacht, nachdem wir den Chefredakteur symbolisch unterstützt hatten. Sie sagten, wenn ihr an Redaktionssitzungen der Zeitung teilnehmt, dann seid ihr auch für die Artikel in der Zeitung verantwortlich. Es war ein Zufall, dass ich wegen genau drei Artikeln angeklagt wurde, die ich erst später gelesen habe. Selbstverständlich war ich für sie nicht verantwortlich. Ich habe keine redaktionellen Absprachen mit den anderen Teilnehmern dieser Solidaritätsaktion getroffen.
"2016 wurden sie wegen des Vorwurfs der Terrorpropaganda im Zusammenhang mit Özgür Gündem das erste Mal verhaftet. Der Prozess wurde dann auf Januar 2017 vertagt, das hatten Sie eben erwähnt, und mittlerweile mindestens 8-mal verschoben. Warum wurde der Prozess denn so oft vertagt? Ist das eine Art Taktik?"
"So, it was just before the state of emergency and the coup attempt."
"Es war genau vor dem Ausnahmezustand und dem Putschversuch. Glücklicherweise kamen wir vor dem Putschversuch in Untersuchungshaft. Es wäre sehr viel schwieriger gewesen, nach dem Militärputsch freizukommen, wenn wir im Gefängnis gewesen wären. Ich glaube nicht, dass es Taktik ist. Es ist ein Mechanismus der Justiz und die Strukturen funktionieren so. Es gibt sehr viele Prozeduren, die erfüllt werden müssen."
Trotz der Anklage haben Sie sich in Interviews immer wieder sehr entschlossen und kämpferisch geäußert. "I don't have a plan B", ich habe keinen Plan B, hat eine Journalistin Sie einmal zitiert. Woher nehmen Sie diesen Optimismus? Haben Sie keine Angst?
"You know, so far in 24 years, I was in close..."
24 Jahre lang habe ich mich mit vielen Journalisten solidarisch erklärt, die unterschiedliche politische Positionen vertreten. Natürlich hatte ich viele Kollegen, die wegen ihrer Veröffentlichungen oder ihrer Überzeugungen ins Gefängnis gegangen sind. Aber für mich waren es nur 10 Tage. Andere Kollegen müssen das über Monate oder Jahre durchstehen. Ich bin sicher, die beste Unterstützung für mich ist die Gewissheit, dass ich im Recht bin und dass ich nichts falsch gemacht habe. Das Eintreten für Pressefreiheit sollte in keiner demokratischen Gesellschaft kriminell sein."
Der Türkei-Vorsitzende von Reporter ohne Grenzen, Erol Önderulu. Seit mehr als 2 Jahrzehnten setzt er sich für die Pressefreiheit in der Türkei ein, weil er an einer Solidaritätsaktion für eine pro-kurdische Tageszeitung teilnahm. Steht er in der Türkei wegen Terrorverdachts vor Gericht. Der Prozess gegen ihn geht am 17. Juli weiter. Einen Maulkorb kriegen Journalistinnen und Journalisten nicht nur immer wieder von autokratisch anmutenden Regimen verpasst. Nein, auch in der sogenannten westlichen Welt ist das immer mal wieder der Fall. So auch in Australien. Der Finanzchef des Vatikans, der australische Kurienkardinal George Pell, wurde dort im Dezember letzten Jahres in Melbourne wegen sexuellen Missbrauchs von 2 Chorknaben zu 6 Jahren Haft verurteilt. Der Fall machte weltweit Schlagzeilen. Nur halt eben nicht in Australien. Dort sollten Reporter nicht berichten. Das Gericht verpasste einheimischen Medienorganisationen kurzerhand eine Nachrichtensperre. Der Grund: Pell sollte sich später in einem zweiten Verfahren verantworten und nicht durch Medienberichte vorverurteilt werden. So ganz haben sich einige australische Medien aber nicht daran gehalten. Sie haben nämlich trotzdem berichtet und müssen sich deswegen nun vor Gericht verantworten. Und das, obwohl sie weder den Namen des Kardinals noch die Vorwürfe oder das gegen ihn verhangene Urteil in ihrer Berichterstattung erwähnt hatten. Andreas Stummer beobachtet für uns den Prozess in Australien. Wie verlief denn der erste Prozesstag?
Es waren Moderatoren vorgeladen, es waren Reporter vorgeladen, Redakteure, Chefs vom Dienst, von Zeitungen, von Online-Diensten, von Radio und von Fernsehstationen. Erschienen sind aber nur die Anwälte. Sie haben klargemacht, solche Anschuldigungen hätte es noch nie zuvor vor einem australischen Gericht gegeben. Es gäbe schlichtweg keinen vergleichbaren Präzedenzfall. Und dazu käme, dass in keiner australischen Veröffentlichung, also weder gedruckt noch in Bild oder in Ton, der Name von Kardinal Pell überhaupt je genannt worden sei in Australien. Der Kardinal wurde auch nie als die zentrale Figur in diesem Verfahren in australischen Medien identifiziert, und auch die Vorwürfe gegen ihn und warum er überhaupt schuldig gesprochen wurde, das alles wurde nie explizit publik gemacht. Und deshalb, so die Anwälte heute, hätten die australischen Medienvertreter auch nicht gegen den Maulkorb des Gerichts und die verhängte Nachrichtensperre verstoßen. Internationale Medien konnten damals berichten, weil sie außerhalb der australischen Gerichtsbarkeit liegen. Aber das größte Problem überhaupt mit der Anklage, so die Verteidigung jedenfalls, sei ein gravierender Mangel an spezifischen Einzelheiten. Also oft würden Redakteure oder Journalisten persönlich verantwortlich gemacht, obwohl gar nicht geklärt sei, ob sie überhaupt für Veröffentlichungen zuständig waren damals. Es gäbe keine spezifischen Daten für das angebliche Verletzen der gerichtlichen Auflagen. Unterm Strich also sagt die Verteidigung, meine Mandanten haben nichts falsch gemacht und die Staatsanwaltschaft weiß nicht, was genau und wann sie angeblich etwas falsch gemacht haben sollen.
Welche Reaktionen gab es denn seitens internationaler Medien?
Also internationale Medien hatten ja schon letzten Dezember in allen Details über den Fall berichtet, aber zum Beispiel ihre Webseiten für australische Nutzer geblockt. Jetzt sind diese Journalisten, die damals berichtet haben, wieder zurück und berichten jetzt eben über das Verfahren gegen ihre australischen Kollegen. Ein Reporter der New York Times zum Beispiel, die im Dezember wirklich Ross und Reiter in ihrer Berichterstattung genannt hatte, dieser Reporter saß heute im Gericht in Melbourne und hat sich allen Ernstes gefragt, ob die Australier wirklich noch alle Latten am Zaun haben. Das hat er selber gesagt. In den USA gäbe es dieses Verfahren gar nicht, sagte er. Sein Job sei, wahrheitsgemäß zu berichten, und das hätten er und seine internationalen Kollegen schon im Dezember getan, als sie Kardinal Pell die Vorwürfe sexuellen Missbrauchs und das Urteil des Gerichts öffentlich gemacht hätten. Ein Reporter der Washington Post hat gemeint, in den USA wiege das Recht zu informieren schwerer als der Schutz und eine mögliche Vorverurteilung eines Angeklagten im Fall weiterer Verfahren. Das öffentliche Interesse stünde dabei an allererster Stelle, vor allem in diesem Fall, wenn es sich wie bei Kardinal Pell um eine öffentliche Figur handle, um einen ranghohen Kirchenvertreter und die frühere Nummer 3 in der Vatikanhierarchie. Und natürlich respektiere man, dass die australische Gerichtsbarkeit das anders sieht, aber es wurde von mehreren internationalen Reportern davor gewarnt, Täterschutz über Opferschutz zu stellen und die Berichterstattung zu kriminalisieren. Das, so die Reporter, sei gegen alle journalistischen Prinzipien.
Wird dieser Fall Ihrer Einschätzung nach denn dazu beitragen, dass es künftig eher mehr oder eher weniger derartige juristische Maulkörbe gegen Journalisten in Australien geben wird?
Bei diesem Fall ging es ja eigentlich immer so um ein Bermuda-Dreieck. Ein Bermuda-Dreieck aus Pressefreiheit, neue und soziale Medien und Schutz eines Angeklagten vor einer öffentlichen Vorverurteilung durch die Medien. Das Gericht ist aber wirklich bestenfalls naiv, wenn es jemals geglaubt hat, dass ein Maulkorb für australische Medien verhindert, dass die australische Öffentlichkeit von diesem Urteil überhaupt erfährt. Zu Zeiten des Internets, zu Zeiten von Facebook und von Twitter, von 24-Stunden-Nachrichtenkanälen, die ihre Programme im Ausland ausstrahlen, aber in Australien in fast jedem Haushalt empfangen werden können. In diesem globalen Mediendorf war es wirklich so klar wie Kloßbrühe, dass der Fall Kardinal Pell in Australien nicht geheim gehalten werden kann. Trotz des Nachrichtenverbots. Und das ist in der heutigen Medienlandschaft einfach nicht mehr möglich. Die Presse wird, ob es diese Maulkörbe weitergeben wird oder nicht, weiter berichten. Und jeder als Konsument kann alles wissen, wenn er es nur will. Zur Not muss man eben zwischen den Zeilen lesen.
Andreas Stummer in Australien. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die schlechte Leitung bitten wir zu entschuldigen. Seit Ende vergangenen Jahres bekannt wurde, dass der Spiegelreporter Klaas Relotius Dutzende Beiträge mindestens teilweise erfunden hat, steht die Glaubwürdigkeit des journalistischen Reportagegenres in Frage. In Hamburg haben am Wochenende auf dem Reporterforum Journalistinnen und Journalisten Lehren gezogen, passenderweise in den Räumen des Spiegel. Daniel Buß berichtet.
Nein, persönlich war Klaas Relotius nicht dabei, als hunderte Reporter über die Folgen seiner Fehltritte und Fälschungen diskutierten. Er oder vielmehr das Schlagwort Relotius spielten dennoch eine Rolle.
Es ist eigentlich die ganze Zeit präsent,
sagt Eva-Marie Stegmann. Die Journalistenschülerin hat sich auf das Genre Reportage spezialisiert.
Ich hatte Angst, dass es so eine Veranstaltung wird, die ja eine gewisse Hoffnungslosigkeit, Resignation und so weiter transportiert, aber im Gegenteil.
Das Reporterforum hatte Relotius gleich mehrfach mit dem Reporterpreis ausgezeichnet. Nun ging es darum zu klären, wie können Journalisten es besser machen als Relotius und wie können sich Redaktionen vor kleinen und großen Fälschern schützen.
Ich erlebe das als ein Vortasten, als einen Versuch, sich zu orientieren. Was ist zulässig? Was sind die Grenzen der Zulässigkeit? Ab wann bewegen wir uns künftig in Bereichen, wo wir als Reporter das so nicht mehr schreiben sollten?
Erklärt Andreas Wolfers. Der Leiter der Henry-Nannen-Schule hat einen der 36 Workshops geleitet. Liebeserklärung an die Reportage. Diskutiert haben die Reporter etwa die Beschreibung eines irischen Briefträgers im Magazin der Süddeutschen Zeitung.
O'Brien ist ein guter Briefträger. Keiner, der neugierig Postkarten liest. Einer, dem die Menschen von sich aus erzählen, was drinsteht. Dem sie verraten, wo sie einen Schlüssel versteckt haben, falls sie mal nicht zu Hause sind.
Auf dem Reporterforum war man sich einig. Früher hätten Redaktionen so eine Formulierung dankbar angenommen, nach dem Motto, was für ein schöner Text. Der Zeitgeist sei nun aber, alles zu hinterfragen. An wie vielen Haustüren war der Reporter eigentlich dabei? Oder hat ihm das vielleicht nur der Briefträger selbst erklärt, um sich zu schmücken? NAN-Schulenleiter Wolfers sagt, im Post-Relotius-Zeitalter gehe es darum, dem Publikum zu erklären, wie Reportagen zustande kommen.
Also da gibt es eine Zäsur und die gibt es auch bei anderen Aspekten einer Reportage, zum Beispiel bei der Quellentransparenz oder bei dem Umgang mit rekonstruierten Szenen.
Welche Lehren der Spiegel aus seiner eigenen Affäre zieht, blieb geheim. Man wolle dem anstehenden Abschlussbericht nicht vorgreifen, erklärte Spiegel-Blattmacher Clemens Höges auf der Veranstaltung. Da Relotius sein journalistisches Unwesen aber auch in anderen Redaktionen treiben konnte, trifft sein Fall ohnehin die ganze Branche. Holger Stark, früher selbst Spiegelreporter, nun Investigativchef der Zeit, berichtet zudem, das Schimpfwort Relotius sei omnipräsent.
Umso wichtiger ist es, dass wir offenlegen, wie wir zu bestimmten Ergebnissen gekommen sind, woher unsere Schlussfolgerungen stammen und sie damit gewissermaßen unangreifbar machen.
Allerdings sorgte sich so mancher Journalist um die Lesbarkeit seiner Texte. Reportagen sollten nicht zu Fußnotenapparaten verkommen und auch interne Transparenz stoße an Grenzen, etwa der Wunsch einiger Redaktionen an Reporter Selfies mit den Gesprächspartnern und deren Telefonnummern mitzubringen. Außerdem könne die Stimmung kippen vom Vertrauen zum Misstrauen. Holger Stark hält dagegen.
Das ist kein Misstrauen, sondern das ist aus meiner Sicht ein gutes, produktives Zusammenspiel zwischen dem Reporter, der Reporterin, der oder die draußen ist, und dem verantwortlichen Redakteur, der dann letztlich auch presserechtlich verantwortlich ist.
In einigen Häusern sind sogar Zufallsgeneratoren im Gespräch, die Texte für Faktenchecker auswählen. So wie Fahrkartenkontrolleure Schwarzfahrer suchen, könnten journalistische Kontrollen Reporter abschrecken, die es nicht so genau nehmen, auch in kleineren Redaktionen ohne ständige Faktenchecks. Journalistenschülerin Eva-Marie Stegmann findet all das gut, wenn es dazu beiträgt, ihrem Lieblingsgenre wieder zu mehr Glaubwürdigkeit zu verhelfen.
Ich habe den Eindruck, dass wirklich jeder mit sich selbst auch härter ins Gericht geht als vorher. Es ist auch dieses Gefühl von dieser Trotz, nein, wir sind eben nicht alle Relotius und wir lassen uns jetzt auch nicht die Dinge, die gut funktioniert haben, quasi madig machen.
Daniel Wuß über erste Lehren nach der Relotius-Affäre.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Hallo, ich bin Matthias Petri, ich bin der Lokalchef der Schrobenhausener Zeitung und wir machen morgen mit einer Geschichte über das Verkehrschaos in der Schrobenhausener Innenstadt auf. Die wird gerade saniert und ist nur eingeschränkt befahrbar und da passt es gut, dass der Umgehungsring rund um die Innenstadt nun noch auf der Ostseite noch teilweise gesperrt wurde wegen Kanalbauarbeiten. Eine winzige Gasse bleibt jetzt noch, durch die man durchkommen kann und da ballt sich jetzt alles. Und entsprechend titeln wir morgen in der Schrobenhausener Zeitung alles über den Westring. Und die Unterzeile müsste eigentlich heißen, wenn das mal gut geht, aber das verkneifen wir uns und überlassen das, sich unseren Lesern dazu zu denken.
Das war's auch schon wieder mit Medias Res für heute. Und falls Sie eigentlich gerade gar keine Lust haben, dort zu sein, wo Sie im Augenblick sind, dann kommt Ihnen vielleicht der Roman von Doris Knecht mit dem schönen Titel Weg entgegen. Dazu dann gleich ausführlich mehr im Büchermarkt mit Gisa Funk. Am Mikrofon war für Sie bis hierhin Miriam Kitt. Danke, dass Sie zugehört haben und bis zum nächsten Mal.